Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Schönen guten Morgen. Wenn wir heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur über Schaumschläger, Arroganztraining und Lohnlücken reden, dann liegt das daran, dass morgen der Internationale Frauentag ansteht und eine Woche später der Equal Pay Day. Fakt ist, dass Frauen im Schnitt immer noch weniger verdienen als Männer. Das ist aber nicht nur ein Frauenthema, sondern betrifft selbstverständlich auch die Männer. Es betrifft die Art unserer Beziehungen, es betrifft unser Berufsleben, es betrifft die Strukturen. Und deshalb möchten wir heute über all das mit Ihnen diskutieren und mit unseren Gästen. Bei mir im Studio ist Uta Zech, Präsidentin des Dachverbandes Business and Professional Women Germany. Herzlich willkommen, Frau Zech.
Herzlich willkommen und guten Morgen.
Und zugeschaltet aus Basel ist Dr. Peter Motler, Unternehmensberater und Erfinder des Arroganztrainings für Frauen, das Frauen dabei helfen soll, sich besser zu vermarkten und Schaumschlägern den Schneebesen aus der Hand zu nehmen. Schönen guten Morgen, Herr Motler.
Ja, guten Morgen, Frau Steinhauer.
Frau Zech, wie schließen wir die Lohnlücke? Das ist heute unser Thema, aber bevor wir uns da reinknien, möchte ich erstmal klären, wofür Ihr Verband steht, also wofür sich die Geschäftsfrauen Deutschlands stark machen, also die Business and Professional Women Germany.
Genau, also der BPW ist eines der ältesten Netzwerke für Frauen in der ganzen Welt. Wir haben weltweit 30.000 Mitglieder in 100 Ländern und den Beraterstatus bei der UNO. Und unser Ziel ist, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern Normalität werden zu lassen. In der Formulierung liegt schon drin, es geht nicht alleine. Wir brauchen die Männer an unserer Seite, die uns partnerschaftlich unterstützen. Wir hier in Deutschland leisten vor allen Dingen Lobbyarbeit vor Ort hier in Berlin. Und unsere Clubs in 30 Städten in Deutschland unterstützen Frauen bei ihrer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung mit Veranstaltungen, mit Trainings und so weiter. Und unser Thema ist natürlich der Equal Pay Day, den wir seit 2008 initiieren.
Denn haben Sie begründet, ne? Vor 12 Jahren haben Sie den ins Leben gerufen.
Genau, den haben wir ins Leben gerufen, beziehungsweise also unsere Vorreiterinnen, das waren die BPW-Frauen in den USA. Und genau, in Deutschland war damals die Lohnlücke bei 23%, jetzt sind wir schon nur noch bei 21%. Das ist ein Tempo, das ist einfach zu langsam.
21% weniger, also Frauen arbeiten im Schnitt umgerechnet 77 Tage unbezahlt.
Genau, so? Pro Jahr, so rechnet sich das um, wenn man diese 21% aufs Jahr umrechnet, in Tage. Und die Gründe dafür sind vielfältig. Der eine Grund ist, dass frauentypische Berufe immer noch relativ schlecht bezahlt werden. Der andere ist, dass Frauen auf bestimmten Stufen der Karriereleiter fehlen und dass Frauen mehr Care-Arbeit übernehmen als Männer, nämlich 1,5 Mal so viel.
Also Care-Arbeit heißt zu Hause, Familie.
Zu Hause Sorgearbeit, also nicht nur, wenn Kinder da sind, sondern auch, wenn Angehörige zu pflegen sind und dadurch natürlich aussteigen aus dem Berufsleben. Und wenn sie wieder einsteigen, das erstens oft schwierig ist und zweitens natürlich nicht an der Stelle, wo Männer, die durchgearbeitet haben, in der Karriereleiter dann sind.
Inwiefern hängt denn die Verdienstlücke vom Alter ab? Also ist es ein Unterschied, ob ich 50 Jahre alt bin und älter oder 30?
Also beim Einstiegsgehalt ist es noch einigermaßen gleich, aber es beginnt sehr schnell, dass ein Gehaltsunterschied auftaucht. Und es ist auch so, es gibt Untersuchungen, dass Personalverantwortliche, und es sind Männer und Frauen, junge Frauen aufgrund von eventueller Familiengründung sofort in eine schlechtere Gehaltsstufe einstufen.
Oder gar nicht erst einladen.
Ist wenn,
das so?
Wenn Kinder, nein, also wenn, es gibt eine Untersuchung tatsächlich, dass wenn Kinder da sind und Frauen Elternzeit genommen haben, dass die dann, es war so eine Experimentalstudie, dass die dann zum Vorstellungsgespräch gar nicht eingeladen werden. Während Männer sehr wohl eingeladen werden, egal ob sie 2 oder 12 Monate Elternzeit genommen haben und oder sogar mehr Gehalt bekommen, was bei Frauen eben weniger der Fall ist.
Peter Motler, Vorstellungsgespräche sind natürlich das Stichwort für Sie. Vielen Frauen fällt es schwer, sich im Vorstellungsgespräch oder überhaupt im Berufsleben zu vermarkten und sich da selbstbewusst zu präsentieren. Woran liegt das?
Na, ich würde mal sagen, es liegt zunächst mal an einer falschen Demut. Also wenn ich schon auf der Schule dauernd die Lektion gelernt habe, Höchstleistung bringen, Höchstleistung bringen, Höchstleistung bringen, aber ansonsten darfst du nicht groß auffallen. Also auf keinen Fall da irgendwie hinstehen und sagen, hey, ich weiß, dass ich super bin und deswegen verlange ich jetzt auch was. Wenn man diese Lektion auf der Schule schon gelernt hat und dann geht es weiter an der Uni, da lernt man genau dieselbe Lektion und dann kommen sie raus auf in den Arbeitsmarkt und da machen sie es dann genauso. Das ist die Wahrheit ist eben, dass eine gute Leistung nicht automatisch auch eine Karriere nach sich zieht. Und das haben oft die, sagen wir mal, die männlichen Nichtsleister, natürlich gibt es da auch ganz andere, aber die es eben auch gibt, das haben die männlichen Nichts- oder Wenigleister besser verstanden als viele weibliche Höchstleisterinnen. Was die nämlich verstanden haben, ist, dass nicht die Leistung zu 100% dazu führt, dass ich aufsteige, sondern sagen wir mal vielleicht zu 50%. Ein bisschen branchenabhängig, aber die anderen 50% ist nicht die Leistung an sich, sondern die Darstellung meiner Leistung. Mhm. Und das fehlt vielen Frauen ein bisschen schwerer.
Heißt das, in Ihren Seminaren erleben Sie wirklich viele Frauen, die demütig sind und die sich nicht aus der Deckung wagen?
Naja gut, ich bin Unternehmensberater oder man könnte vielleicht in diesem Kontext sagen, ich bin sowas wie ein Krisenberater. Mhm. Also zu mir kommt ja niemand, bei dem es super läuft. Zu mir kommen die Störfälle, die Leute, die verzweifelt sind, weil es nicht weitergeht, sich nicht erklären können, wo sie doch fachlich so super sind und so eine tolle Erfahrung haben und dann wird da wieder so ein Nichtskönner präferiert und dann zieht da jemand an ihnen vorbei und alle wissen, der hat es nicht drauf. Dann geht es darum und dann lasse ich mir vorstellen, meistens ganz konkret vorspielen, wie war denn so eine Verhandlungssituation, als es um ihr Gehalt ging oder um ihren Aufstieg. Und da gibt es dann ganz viele Details, an denen schon in den Anfangsphasen von sowas deutlich wird, dass tatsächlich viele hochqualifizierte Frauen mit einer völlig unangemessenen, ja, ich würde schon sagen, Demutshaltung da reinkommen, mit so einer Haltung wie, ich weiß, dass ich super bin, möchte aber nicht drüber sprechen und hoffe, dass mich jemand entdeckt.
Wie drückt sich das denn aus? Also haben Sie ein Beispiel für so ein Vorstellungsgespräch?
Naja, also es fängt ja schon lange vorher an. Warum sollte ich eine Gehaltserhöhung kriegen? Ja, dann, wenn ich den Vorgesetzten irgendwie klar machen kann, dass ich eine super Leistung mache. Aber in was für einem Kontext stelle ich denn meine Leistung überhaupt dar? Ja, da breitet sich dann oft, wenn ich so eine Frage in einem Workshop stelle, da breitet sich dann oft Ratlosigkeit aus. Ja, das mache ich dann halt im Jahresmitarbeitergespräch. Das findet, wie der Name schon sagt, ein einziges Mal im Jahr statt. Ja. Da ist der Zug bereits abgefahren. Ich muss das vorher machen. Ich muss es in der Regel bei informellen Gelegenheiten machen und ich muss das offensiv machen. Ich kann mich nicht, wenn ich sehe, in der Kantine ist ein Platz frei neben meinem direkten Chef, ja, da sollte ich mich nicht woanders hinhocken, da sollte ich mich neben den hocken. Und dann fange ich ein bisschen Smalltalk an. Aber im Rahmen dieses Smalltalks muss ich auch mal fallen lassen, welches Projekt ich wieder super gemanagt habe.
Ja, aber ich finde, das ist ein super Beispiel, sich neben den Chef oder die Chefin zu setzen, führt ja sofort dazu, dass die anderen sagen, ach guck mal, jetzt wandst du sich daran.
Ja, das stimmt. Das muss man leider dann eben aushalten. Also dieses Zitat, das ich vorhin gehört habe von der Frau Rousseau von Beiersdorf, von dem speziellen Platz in der Hölle für Frauen, die andere Frauen nicht unterstützen.
Das Zitat ist von Madeleine Albright, das lief bei uns in Nachrichten. Ja,
das ist nun mal ein Faktum, das ist auch da. Also ich würde mir auch als Mann mehr Solidarität von Frauen gegenüber Frauen wünschen. Tatsächlich ist es oft so, wenn eine hochqualifizierte Frau aufsteigt, dann trifft die auf Widerstand von Männern, aber auch leider erstaunlich oft auf Widerstand von Frauen.
Was muss sich ändern an den Strukturen, aber auch bei uns selber, damit wir die Lohnlücke schließen? Das ist heute unsere Frage bei Deutschlandfunk Kultur. Und falls Sie gerade selbst vor Gehaltsverhandlungen stehen sollten und nicht so recht wissen, wie Sie die nun erfolgreich führen können, oder falls Sie in einem Unternehmen arbeiten, in dem schon längst allen der gleiche Lohn gezahlt wird, dann erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen, von Erfolgen und Schwierigkeiten oder aber stellen Sie Ihre Fragen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Sie können uns auch eine Mail schicken an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wenn Arbeit nach geschlechtsneutralen Kriterien bezahlt würde, dann müssten einige frauentypische Berufe deutlich höher entlohnt werden, sagt Uta Zech, Gast heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit dem Unternehmensberater Peter Modler. Denn unser Thema heißt heute, Frauen verdienen mehr. Was sind frauentypische Berufe, Frau Zech?
Also frauentypische Berufe sind alle Berufe, die mit Erziehung, Sorge, aber auch haushaltsnahe Dienstleistungen zu tun haben. Und wir hatten letztes Jahr das Thema Wertsache Arbeit.
Und beim Equal Pay Day.
Beim Equal Pay Day, genau. Wir haben ja jedes Jahr ein Schwerpunktthema. Letztes Jahr war es Wertsache Arbeit. Und dabei ging es darum, tatsächlich zu gucken, was ist denn gleichwertige Arbeit? Weil die zu definieren ist ja gar nicht so einfach. Und aber dann eigentlich doch einfach, nämlich wir brauchen einfach geschlechtsneutrale Kriterien, nach denen wir die Berufe bezahlen. Und es gibt von der Hans-Böckler-Stiftung eine Studie, die legt 4 geschlechtsneutrale Kriterien fest, nämlich Kompetenz, also was kann ich, was bin ich, was habe ich zu bieten, Verantwortung, nicht nur Führungsverantwortung, sondern auch Verantwortung für andere Menschen, psychosoziale Anforderungen, wie zum Beispiel Empathie, zuhören können und auch körperliche Anstrengungen, zu denen nicht nur Kraft gehört, sondern auch die Belästigung durch Lärm zum Beispiel. Und würden Berufe danach beurteilt, dann müsste, so als ein Beispiel, die Vorschullehrerin genauso viel verdienen wie der Elektroingenieur. Die Vorschullehrerin geht mit 18 Euro Bruttostundenlohn im Durchschnitt nach Hause und der Elektroingenieur mit 30 Euro.
Und deshalb ist das Thema vom Equal Pay Day 2020 auf Augenhöhe verhandeln, wir sind bereit. Herr Motler, potenzielle Bewerberinnen schauen sich eine Lohntabelle des Unternehmens an und sagen, okay, die zahlen mir die Summe X. Das finde ich jetzt ein bisschen wenig, aber ich fange gar nicht erst an, mehr zu verlangen. Wie machen Sie solchen Frauen Mut, damit die auf Augenhöhe verhandeln können?
Naja, als erstes sollte den Bewerberinnen zunächst mal klar sein, was könnten maximal die männlichen Kollegen derselben Ausbildung und derselben Arbeitsplatzanforderung verdienen. Wenn das wir sind in einer Marktsituation, es sei denn, ich komme in den öffentlichen Dienst, aber auch der öffentliche Dienst muss sich inzwischen marktmäßig aufstellen, was Bewerber angeht. Das heißt, sie haben eine relativ starke Verhandlungsposition, weil es gibt immer weniger qualifizierte Leute und immer mehr offene Stellen. Wenn ich also reingehe in so eine Situation, dann sollte ich das so machen, wie, hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber ich bin da in derselben Situation wie beim Teppichkaufen auf dem Basar. Das heißt, ich sollte auf keinen Fall mit der Gehaltshöhe reingehen und die auch aussprechen, die ich haben möchte, sondern ich muss höher starten. Also ich will, sagen wir mal, 3.000 Euro im Monat, dann verlange ich als erstes 3.500 oder 3.600. So, dann wird die Gegenseite vielleicht sagen, nee, kommt auf gar keinen Fall, völlig absurd. Und gut, dann lasse ich mich also langsam Schritt für Schritt runterhandeln und im besten Fall lande ich dann bei den 3.000. Wenn ich, ehrlich wie ich bin, gleich anfange mit den 3.000, werde ich runtergehandelt werden. Das ist ein relativ einfacher verhandlungspsychologischer Vorgang, der trotzdem oft nicht gemacht wird, weil es bei vielen Bewerberinnen das Gefühl gibt, ich will doch ehrlich sein und ich verlange von meinem Gegenüber auch Ehrlichkeit. Das sehen aber viele Personalchefs ganz anders. Für die ist es geradezu manchmal ein sportlicher Vorgang, mal austesten, was die verhandlungsmäßig drauf hat. Es gibt übrigens auch relativ viele solche Gehaltsverhandlungssituationen, die von Personalchefs bereits als Test für ganz andere Dinge verstanden werden. Also in einer Gehaltsverhandlung erweist sich, ob mein Verhandlungspartner tough ist, ob die tatsächlich differenziert eingehen kann auf irgendwas, ob die versteht, wie man mit schwierigen Verhandlungspartnern umgeht. Und das kann am Ende dann sogar für ganz andere Dinge qualifizieren.
Und das üben Sie in Ihren Seminaren. Wo setzen Sie dann an beim Training? Also sind Sie dann der Personalchef und tüten die Frauen ein?
Ja, ich habe da eine etwas ungewöhnliche Methode entwickelt in diesen Workshops, die ich mache für weibliche Führungskräfte. Da engagiere ich für so einen Tag einen männlichen Sparringspartner, den ich in der Regel an diesem Tag zum ersten Mal überhaupt sehe in meinem Leben. Danach auch nicht mehr, weil der ist dann verbrannt. Und der darf überhaupt nur in den Raum reinkommen, wenn eine der Teilnehmerinnen eine konkrete Szene erzählt, zum Beispiel eine Gehaltsverhandlung, die sie selber erlebt hat. Und dann übernimmt der die Rolle des damals beteiligten männlichen Partners. Das mache ich jetzt seit über 12 Jahren. Und das Überraschende ist, dass dieser Typ, der von mir ja keinerlei Regieanweisung vorher gekriegt hat, wie er sich zu verhalten hätte, der hört sich das einfach nur an, spielt es nach und in 95% der Fälle hat er es sofort drauf bis hinein in Fuß- und Fingerbewegungen. Er macht es genauso wie der Typ. gut, dann schicke ich den wieder raus, wenn wir das 1:1 im Kasten haben. Und dann reden wir darüber, was kannst du denn jetzt in Zukunft anders machen, damit es dir besser geht. Mhm. Also damit du das Geld kriegst, das dir zusteht. Oder damit du wenigstens mit erhobenem Kopf da rauskommst und nicht das Gefühl hast, du bist da jetzt in den Boden getreten worden. Dann kommt er wieder rein. Dann wird sich die Beteiligte wahrscheinlich ein bisschen anders verhalten als vorher. Und dann verhält er sich aus der Hüfte raus, wie er sich halt meint, verhalten zu müssen, als Personalchef oder Vorstand oder medizinischer Direktor oder irgendwas. Und wenn ich merke, er stockt oder er ist jetzt verwirrt, dann unterbreche ich und frage ihn, wie geht's Ihnen denn jetzt gerade? Wie finden Sie denn die? Und dann sagt er in der Regel ganz andere Dinge als das, was die beobachtenden Frauen erwartet haben. Mhm. Die finden vielleicht ein bestimmtes Verhalten unhöflich oder übergriffig. Das sieht er dann ganz oft überhaupt nicht so, sondern das ist für ihn oft eher ein Grund, Respekt zu entwickeln für die Gegenseite.
Gute Trainingseinheit. Simone Müller ruft uns an aus Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Müller.
Ja, schönen guten Morgen an die Runde. Vielen Dank, dass ich drankommen darf. Ich habe angerufen, weil ich gerne einen Beitrag zu Ihrer Sendung leisten wollte über zwei Ursachen, warum immer noch Frauen bis zu 21% in Deutschland weniger Geld bekommen im Vergleich zu den männlichen Kollegen bei gleicher Qualifikation. Und ich habe einen Beitrag bei Ihnen gestern nach 17.30 Uhr im Deutschlandfunk bei Nicole Dittmar gehört, wo sie ein Interview gehört hat. Und ich lese viel feministische Literatur und der Inhalt sozusagen ist jetzt gleich. Und zwar ging es um den Punkt darum, um einen Mythos, den wir deutschlandweit bei Frauen haben. Und zwar, wenn ein Mädchen in ein Elternhaus geboren wird, dann ist es so, dass sie einen sogenannten Stempel weg hat. Nämlich, dass sie später Mutter sein wird und das in den Köpfen sowohl in der Zivilgesellschaft drin ist, als auch in der Personalabteilung jeglicher Firmen. Und dass das vielen Menschen überhaupt nicht bewusst ist, dass im Jahre 2020 das keine Selbstverständlichkeit ist. Ich habe jetzt noch einmal, als ich in der Warteschleife hing, nochmal ein, zwei Zahlen von Bundesamt für Statistik herausgesucht. Und da ging es darum, sei es, wenn wir das Jahr 2013 oder 2018 nehmen, dass jede fünfte Frau in ihren 40ern sehr wohl keine leiblichen Kinder hat. Das heißt, es ist wirklich ein Mythos, Punkt 1.
Lassen Sie uns, Frau Müller, wenn Sie einverstanden sind, genau schon zu diesem Punkt Frau Zech hören, denn in... beim Equal Pay Day, Sie haben ja wieder eine Broschüre für dieses Jahr gemacht, sind diese Mythen genau ein Thema. Also da ist die Überschrift zu viel Gefühl, zu wenig Biss, Mythen und tatsächliche Ursachen des Gender Pay Gaps. Würden Sie sagen, was Simone Müller sagt, stimmt haargenau?
Also, das habe ich ja vorhin schon gesagt, so diese Frau Müller, guten Tag. Was habe ich ja vorhin schon gesagt, dass das tatsächlich eine Möglichkeit ist, weshalb Frauen von Anfang an geringer eingestuft werden, weil die Vermutung, dass sie demnächst ausfallen wegen Mutterschaft, eben die Personalverantwortlichen dazu bringt, sie geringer einzustufen. Die Lösung dafür wäre eigentlich, dass die Väter tapfer und mutig sind und sagen, ich nehme die Hälfte dieser Elternzeit, die da bezahlt wird, und werde damit sozusagen auch schwanger. Also das wäre eine Möglichkeit, wo jeder etwas dagegen tun kann, dass Frauen schlechter bezahlt werden, um das Risiko, was ich ja auch nicht als Risiko empfinde, zu minimieren. Es ist einfach so, dass Unternehmen tatsächlich Erwerbsarbeit und Care-Arbeit oder Sorgearbeit gemeinsam denken sollten. Es ist so, wir brauchen Kinder und man muss das gemeinsam denken. Und wenn ich das in meinem Unternehmensplan, in meiner Unternehmensorganisation von vornherein mit einplane, wird es auch für die Kollegen und Kolleginnen nicht zum Desaster.
Hm. Herr Motler, wie schätzen Sie das ein, 50-50 bei der Care-Arbeit und bei der Arbeit zu Hause?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage, Frau Müller. Das finde ich wirklich eine wichtige Frage. Mir fällt dazu eine Szene ein, die ich selber erlebt habe, als ich als Zimmermann auf dem Bau gearbeitet habe. Da habe ich in einem kleinen Dorf gewohnt und immer, wenn ich von der Arbeit kam, habe ich als erstes, noch ohne mich umzuziehen, in meiner schwarzen Zimmermannskluft den Kinderwagen von meiner Frau übernommen und bin dann erstmal mit meiner Tochter durchs Dorf gefahren mit dem Kinderwagen. Und die mir da begegnet sind, das waren dann ganz oft die älteren Frauen im Dorf, die sich dann über den Kinderwagen gebeugt haben, reingeguckt haben und mich dann gefragt haben, was ist es denn? Dann habe ich ihnen gesagt, ja, das ist meine Tochter. Dann haben die angefangen, mich zu trösten. Nee. Also so nach mir, ja, mach doch nichts. Die Jungs kommen gern später und wirst schon sehen, beim nächsten Mal klappt's. Und es hat gar nichts genützt, dass ich denen dann gesagt habe, da gibt es nichts,
zu trösten.
Auf was Besseres ja. zu warten und auf was zu trösten gibt es nicht, weil ich bin stolz auf meine Tochter. Also meine Tochter ist auch super, dass ich die Tochter habe. Ich sage das jetzt deswegen, weil dieser Stempel, die werden dann mal Mütter werden, da finde ich schon wichtig, auch die Frauen nicht aus der Verantwortung zu lassen, weil es sind eben auch die Mütter, die den Stempel verbreiten. Das sind nicht einfach patriarchale Männer, man könnte fast sagen, es sind eben auch patriarchale Frauen. Und der andere Aspekt dabei, mit dem ich fachlich immer wieder zu tun habe, ist die Situation, wenn tatsächlich jemand Mutter geworden ist und dann zurückkommt in den Beruf, was ihr dann passiert. Und da fällt mir schon auf, wie viele Frauen zurückkommen aus der Elternzeit in den Beruf mit einer Entschuldigungshaltung. Mhm. Also tut mir leid, dass ich jetzt ein Kind bekommen musste und jetzt war ich ein Jahr lang nicht in der Firma. Tut mir echt leid, was ich der Firma da jetzt für Unannehmlichkeiten bereitet habe. Und selbstverständlich bin ich bereit, jetzt auch einen dooferen Job zu machen als vorher. Mhm. Das ist die falsche Einstellung. Da wird auch was vorausgesetzt, was man nicht voraussetzen darf. Nämlich die Annahme, dass die Gegenseite, im Zweifelsfall ein männlicher Personalchef, kapieren würde, was eine Geburt bedeutet und was dann die Zeit nach der Geburt bedeutet. Also womöglich eine gefährliche Geburt, eine anstrengende Geburt, eine riskante Geburt und dann die Genesung und keine Zeit für Schlaf und dauernd will das Kind was und womöglich muss ich es stillen und dann wird es krank. Und das ganze Chaos, die ganze chaotische Zeit nach so einer Geburt, die unterm Strich, wenn man es mal unternehmerisch betrachtet, eigentlich die Ausbildung von Fähigkeiten ist, die für eine Firma eine große unternehmerische Bedeutung haben könnte.
Stressresistenz zum Beispiel.
Zum Beispiel. Oder ein bestimmtes Multitasking oder eine ganz extreme, ein ganz extremes Gefühl für Verantwortung und eine unglaubliche Achtsamkeit, wie sie sonst vielleicht ein Kampfpilot im Einsatz hat. Nur ich muss das eben übersetzen. Mhm. Ich kann nicht voraussetzen, dass die andere Seite kapiert, was das für ein enormer Gewinn für eine Firma sein könnte.
Frau Müller, Sie hatten noch einen zweiten Punkt, den würde ich gerne noch kurz von Ihnen hören.
Ja, genau. Und zwar habe ich oft in feministischer Literatur gelesen, dass gerade jetzt, also bezogen auf Deutschland, immer noch die Mädchen, sei es im Elternhaus oder später in den öffentlichen Einrichtungen, so erzogen werden, brav zu sein, sozial zu sein, die Füße stillzuhalten, wenig oder gar nichts für sich zu fordern, also Stichpunkt Gehaltsverhandlung, das hatte sie auch schon angesprochen mit ihren Gästen. Und solange das so ist, und solange Frauen nicht mutig sind und aus ihrer Komfortzone herausgehen, wird das auch nicht. Darf ich vielleicht noch kurz zu dem ersten, weil Herr Mutter das gesagt hat, kurz zu mir. Ich bin gelernte Physiotherapeutin und ich kann mich erinnern, Mitte, Ende 20, ich bin jetzt in meinen 30ern, ging das los, dass dieses Klientel, speziell weibliche Seniorinnen, mich ausschließlich nur dieses Klientel mich gefragt hat hinsichtlich meiner Familiengründung. Ich muss dazu sagen, ich weiß für mich, dass ich keine Kinder will und die sich jedes Mal pikiert haben darüber, wie es sein kann, dass ich das jetzt schon weiß. Also da geht es dann um die Privatsphäre und nicht um meine Kompetenz. Das wollte ich noch loswerden.
Mhm. Danke dafür, Herr Motler, Sie lachen schon.
Ja, das deckt sich mit meinen eigenen Erfahrungen. Also das ist halt, hat halt auch damit zu tun, dass es eine Zeit gab, die ist dabei, sich langsam zu ändern, aber es geht leider länger, als wir uns das wünschen würden, dass es halt eine Zeit gab, wo sich Frauen tatsächlich hauptsächlich als über die Mutterschaft definiert haben. Also ich habe eben nur dann einen gesellschaftlichen Wert, wenn ich auch Kinder vorweisen kann. Das ändert sich, aber das Rezept ist immer noch da.
In kaum einem anderen europäischen Land ist die Kluft bei der Bezahlung von Frauen und Männern so groß wie in Deutschland. Grund für uns bei Deutschlandfunk Kultur, am Tag vor dem Internationalen Frauentag über die Lohnlücke zu sprechen, Ihre Fragen zu beantworten und darüber nachzudenken, wie gleicher Lohn für gleiche Arbeit erreicht werden kann. Meine Gäste sind Uta Zech, die Präsidentin des Dachverbandes Business and Professional Women Germany, und Dr. Peter Modler, Unternehmensberater und Autor des Buches Arroganztraining. Thomas Bauer ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Bauer, nach Frankfurt.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich wollte noch zwei, drei andere Aspekte in die Runde bringen. Wir müssen ja erstmal klären, über welche Bereiche wir reden, dass man schon vorneweg sagen kann, dass wir nicht über Bereiche mit Tarifbindung und so weiter reden, sondern auch nochmal zwei Bereiche unterscheiden müssen. Die meisten Bereiche, wo der größte Pay Gap ist, sind ja außertarifliche Mitarbeiter. Und der größte Bereich, wo ja der Unterschied ist, das wurde ja schon angesprochen, zwischen den reinen Frauen- und Männerberufen, die so von der Gesellschaft beanschlagt werden, wo der Vergleich mit der Grundschullehrer oder Vorschullehrerin und dem Ingenieur gebracht wurde. Aber es gibt noch viele andere Pay Gaps in der Gesellschaft, wie zum Beispiel den Pay Gap nach Schönheit zu bezahlen, was auch durch Studien festgelegt wurde, oder nach Körpergröße, dass große Menschen viel erfolgreicher sind wie kleine. Das heißt, in unserer ach so tollen Leistungsgesellschaft, die ja so toll immer auf Objektivität beharrt, wird in vielen Bereichen völlig irrational und subjektiv beurteilt, wer wohin kommt. Also nicht nach Leistung. Was ich da in diesem Zusammenhang gut finde, was in Zukunft hoffentlich helfen wird, sind Beurteilungen nicht mehr von Menschen, sondern durch künstliche Intelligenz, die objektiver ist und diesen ganzen menschlichen Faktor herausnimmt.
Haben Sie Beispiele dafür, Herr Bauer, wo das schon gut funktioniert?
Ja, es wird ja daran gearbeitet und auch verbessert, auch in Einstellungsgesprächen zum Beispiel. Das kommt dann natürlich immer, muss man natürlich die Programmierung und so weiter hinterfragen, ob das dann auch alles richtig ist, weil da können auch, wie zum Beispiel, wo war es jetzt bei Google, Sachen herauskommen, die nicht so gut sind, wo auf einmal der Google-Key keine Frauen mehr einlädt, weil er falsch angelernt wurde. Weil er gedacht hat, dass immer nur Männer oder viele Entwickler Männer sind, also ist unser bevorzugtes Metier Männer. Also laden wir Frauen jetzt gar nicht ein. Ja. Das kann natürlich auch passieren, aber das sollte sofort auffallen, dass da irgendwo was im Training schiefgelaufen ist.
Aber Ihre Kernthese ist, also künstliche Intelligenz ist unbestechlich, dann lassen wir lieber mal die Automaten ran. Frau Zech, ja, Sie haben gerade, ja, Herr Bauer, erlauben Sie gerade, weil Frau Zech mir den Kopf geschüttelt hat. Das würde mich interessieren, was sie dazu sagt. Hallo. Danke erstmal für diese These.
Hallo, Entschuldigung, hallo Herr Bauer. Ja, künstliche Intelligenz, Sie haben schon gesagt, ja, die ist noch mit Vorsicht zu genießen, weil künstliche Intelligenz arbeitet ja nicht selbstständig, sondern wird programmiert von Menschen. Und dabei können genau die gleichen Fehler passieren und die gleichen Vorurteile weitergetragen werden, wie die alle Menschen haben. Nämlich, man muss gucken, dass es tatsächlich nicht rassistisch ist, dass es nicht sexistisch ist und dass es nicht diskriminierend ist, diese künstliche Intelligenz. Im Moment ist es so, dass viele Datensätze, mit denen diese künstliche Intelligenz gefüttert wird, tatsächlich Datensätze von Männern sind. Und dass deshalb die künstliche Intelligenz logischerweise, logisch wie sie ist, sagt, ja, Mann zu sein ist ein Vorteil. Es gab sogar ein Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr genau von wo, dass die Bezahlung durch künstliche Intelligenz ausgerechnet wurde. Und siehe da, oh Wunder, auch in diesen Fällen wurden die Frauen schlechter bezahlt als die Männer. Also das ist genau die Herausforderung, diese künstliche Intelligenz so aufzubauen, dass sie eben diese Vorurteile nicht hat. Und da sind wir, glaube ich, noch ein Stück weit davon entfernt, aber wir arbeiten dran.
Herr Modler.
Ja, ich sehe es eigentlich ziemlich ähnlich wie Frau Zech. Diese Frage der Programmierung, das heißt des voreingestellten Auswahlrasters, der dann eben auch bei der Einstellungspolitik eine Rolle spielt, ob das jetzt eine künstliche Intelligenz ist oder Vorgaben für die Personalabteilung, ist am Ende dann vielleicht gar nicht mal so relevant. Was sich jetzt aktuell gerade zeigt durch die Veränderungen, die Wirtschaftsveränderungen durch den Coronavirus, das zeigt, dass halt die Firmen, übrigens in allen ökonomischen Krisen zeigt sich das, dass halt die Firmen, die eine sehr Mainstream-mäßige Einstellungspolitik haben, damit dann die meisten Schwierigkeiten kriegen. Also das bedeutet, Ich bin Banker, ich habe eine Banklehre gemacht, dann war ich 10 Jahre in der Bank, dann bin ich aufgestiegen, so, und jetzt stelle ich jemanden ein, mit dem ich arbeiten will. Dann stelle ich ein, einen Banker, der eine Banklehre gemacht hat, der auch 10 Jahre in der Bank war. Mit dem Effekt, dass sich rings um mich rum lauter Leute befinden, die sind alle gleich sozialisiert, die kommen alle aus dem gleichen Mainstream, die denken alle ähnlich, die haben alle die gleichen Ideen. Mit dem Effekt, dass wenn dann was Unvorhergesehenes passiert, eine echte Krise, eine wirkliche ökonomischer Umbruch, dann sind da weit und breit keine Leute, die auch mal Lebenskrisen erlebt haben oder Abbrüche oder auch mal ein Know-how generiert haben, das mit permanenten Störungen klarkommt. Warum? Ja, weil ich halt immer nur meinesgleichen eingestellt habe. Und davor beschützt einen dann eine künstliche Intelligenz mit den Einstellungsvorgaben auch nicht.
Mhm. Herr Bauer, nochmal Ihr Blick möglicherweise ins Ausland, die es besser machen als wir oder wo Sie sagen, ja, da gibt es so Ansätze, die habe ich kennengelernt?
Kennengelernt nicht, aber ich lese halt diese News darüber, was zum Beispiel die Asiaten machen und dass die auch vom Bürgermeister bis zum Topmanager am liebsten die Leute durch künstliche Intelligenz ersetzen würden, weil da halt noch viel härtere Vorurteile in der Gesellschaft gibt und viel eingefahrenere Strukturen in der Hierarchie. Aber einen anderen sehr wichtigen Punkt wollte ich noch bringen, den Pendlergap in Schweden durch das Öffentlichkeitsprinzip. Da kann jeder Mensch von jedem Nachbarn, von jedem Arbeitskollegen die Steuererklärung öffentlich einsehen, bis aufs Königspaar. Das heißt, da kann sich kein Kollege dahinter verstecken, ich bin ja so viel besser, ich habe mehr verkauft, deswegen verdiene ich das Doppelte von dir. Oder brauche es nicht herauszusagen, was ich verdiene. Sondern jeder kann jeden kontrollieren, was dazu geführt hat, dass das Pendlergeld extrem geschrumpft ist. Und auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen viel mehr hinterfragt wird, warum der und der so viel verdient im Vergleich zu anderen Arbeiten. Auch die, wie vorher schon gesagt, der Unterschied Männer-Frauen-Beruf. Warum sind die Unterschiede so groß?
Ja, Herr Bauer, das ist eine gute Brücke, die Sie uns da, das ist eine sehr gute Brücke, für die ich Ihnen auch sehr danke, die Sie uns gerade gebaut haben. Denn wenn du alles transparent machen möchtest, so wie in Schweden, dann landen Sie unter Umständen irgendwann beim Entgelttransparenzgesetz in Deutschland. Das erlaubt es ja, im Unternehmen nachzufragen, wie viel die männlichen Kollegen verdienen. Herr Motler, macht davon jemand Gebrauch? Kennen Sie viele Frauen, die sagen, ja, das gucken wir uns gerne an, denn wir finden dieses Gesetz klasse?
Nee, kenne ich nicht. Also wie so oft. Ja? Also es ist ganz wichtig, dass wir diese strukturellen Rahmenbedingungen verändern und gerechter machen durch eine gesetzliche Lösung. Das heißt aber noch lange nicht. Es gibt ja auch noch andere Bereiche, sexuelle Diskriminierung zum Beispiel, Altersdiskriminierung. Gibt es eine Menge tolle Gesetzesformulierungen. Das heißt aber noch lange nicht, dass die in der Praxis auch umgesetzt werden und benutzt werden und eingefordert werden. Vielleicht darf ich noch eine kleine Bemerkung machen zur Bemerkung von Herrn Bauer. Ich sehe das wirklich ein bisschen anders als Sie. Ich finde, Leistung soll sich tatsächlich lohnen. Also jemand, der mehr arbeitet, innovativer ist, dem mehr einfällt, der mehr Verantwortung hat, soll auch mehr Geld kriegen. Da bin ich sehr, sehr überzeugt davon. Nur, das Kriterium sollte tatsächlich Leistung sein und eben nicht Geschlecht oder Aussehen oder weil ich zufällig den Sohn vom Chef kenne oder so. Das eben nicht. Das ist eine Form von korruptem Kriterium.
Mhm. Thomas Bauer, vielen Dank für den Anruf aus Frankfurt am Main. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Frau Lütteck wartet in Berlin am Telefon. Guten Morgen, Frau Lütteck.
Guten Morgen. Ich bin ehrlicherweise etwas zufällig dazu gestoßen und hatte die Sendung gehört und hatte sehr gebannt zugehört und habe einfach eine sehr konkrete Frage, weil wir ja über Gehaltsverhandlungen gesprochen haben.
Ja.
Und meine Erfahrung ist, dass wenn man selber eigentlich sehr fachlich und sachlich in diese Verhandlungen reingeht und die Forderungen gut begründen kann, dass die Männer das oft auf eine sehr persönliche Ebene ziehen und sehr emotional werden und auch aggressiv. Und meine konkrete Frage ist einfach, wie schafft man das dann in diesen Verhandlungen, neutral zu bleiben und auch wirklich sein Ziel durchzusetzen? Also oft hatte ich dann die Erfahrung, dass eben die Männer emotional geworden sind und dass man dann auch in den Verhandlungen gar nicht weitergekommen ist.
Wie hat sich das ausgedrückt, dass die Männer emotional geworden sind?
Dass man selber eigentlich das sehr leistungsbezogen argumentiert hat und das wurde auch absolut so gesehen. Aber wenn man dann eben Forderungen stellt, die auf dem gleichen Level sind wie bei männlichen Kollegen, dass man dann eher persönlich irgendwie angegriffen wird wegen anderen Themen. Also das, ich habe immer das Gefühl, die Verhandlung geht bis zu einer gewissen Ebene, wo sie auch sagen, okay, man bekommt so und so viel mehr, aber sofort, wenn man versucht oder wenn man das Gleiche haben möchte wie Männer, dann ist da so eine Barriere und dann wird man persönlich eher angegriffen oder es geht einfach nicht weiter.
Herr Motler, Ihr Ratschlag an Frau Lüttek?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. In der Soziolinguistik gehen ja viele inzwischen von zwei großen Kommunikationssystemen aus, nämlich von so einem sogenannten vertikalen und einem horizontalen System. Das horizontale System, da gibt es mehr Frauen, die dazugehören, aber nicht nur, es gibt auch eine Minderheit von Männern. Das ist ein System, das legt besonders Wert auf Zugehörigkeitsbotschaften und inhaltliche Botschaften. Deswegen fängt dieses System, wenn Sie am Anfang von einer Besprechung sind, in der Regel auch immer sofort mit Argumenten an, mit inhaltlichen Botschaften. Das andere System, zu dem mehr Männer als Frauen gehören, es gibt auch ein paar Frauen, eine Minderheit von Frauen, die da dabei ist, dieses System legt zuerst Wert auf Rang- und Revierklärungen, bevor es inhaltlich werden kann.
Das ist das Vertikale.
Das ist das vertikale System, kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber da draußen gibt es jede Menge solche Beispiele und die zeigen sich dann auch in so einer Situation, wie sie Frau Lüttek beschreibt. Frau Lüttek war offensichtlich auf der untersten Eskalationsebene in diesem vertikalen System unterwegs. Das ist der sogenannte High Talk. Das heißt, da gehe ich inhaltlich vor, ich führe auf Grund A, Grund B, Grund C, eine Synthese, was spricht dafür, was spricht dagegen, was ist Logik. Solange die andere Seite sich auch auf diesem Niveau befindet, ist ja alles okay, da kann man was Konstruktives draus machen. Aber irgendwann, wenn das ein vertikaler Gegenüber ist, dann eskaliert der auf die nächste Stufe. Und die nächste Stufe, das ist der sogenannte Basic Talk, das heißt, das ist ein Sprechen, wirklich basic, ein ganz einfaches Sprechen. Ganz kurze Formeln, Subjekt, Objekt, Prädikat, Schluss. Keine Nebensätze, gerne Wiederholungen. Zum Beispiel so eine Formelsprache wie, dieses Geld bekommt bei uns hier niemand. Oder das haben wir noch nie gemacht. Oder das leuchtet keinem ein. Also ganz simple Statements und die dann auch noch dreimal hintereinander gesagt. Im Grunde ist das ein fast ignoranter Auftritt. Ich habe letztes Jahr ein Buch darüber geschrieben, das heißt, mit Ignoranten sprechen, wer nur argumentiert, verliert. Und das ist der Punkt, wer nur argumentiert, verliert. Das heißt, das Argumentieren ist eine Form der Kommunikation, aber wenn ich auf jemanden treffe, der das Argumentieren aufgibt, dann muss ich andere Werkzeuge einsetzen. Langer Rede, kurzer Sinn. Wenn Frau Lüttek das Gefühl hat, da sitzt mir jetzt jemand gegenüber, der argumentiert nicht mehr, dann sollte sie sich mal angucken, was der stattdessen macht. Also wenn der solche einfachen Formulierungen sagt, ja, warum sollte sie dann nicht auch genauso einfache Formulierungen dagegen setzen?
Frau Lüttek, war das so? Erleben Sie das gerade wieder?
Genau, also das war jetzt absolut. Also dass man erst auf dieser sachlichen Ebene argumentiert und eben die Männer dann verlassen diese Ebene und dieser Basistalk. Genau dieses Thema, ja, das gibt's bei uns gar nicht oder ja. Das hat niemand. Und so. Also genau diese Formulierung, genau deswegen ist es spannend, dass Sie das sagen. Genau diese Formulierung. Und dann ist es halt so ein bisschen so eine Knockout-Formulierung.
Ja.
Was sagt
Frau Lüttek,
man dann?
Frau Lüttek, was halten Sie denn davon, also wenn Ihnen gegenüber jemand sitzt, der dann sagt, das gibt's ja bei uns gar nicht, wenn Sie müssen sich da ja gar nichts Originelles ausdenken und ein Riesenargument aufbauen oder sich rechtfertigen, sondern nehmen Sie doch einfach die Wortwahl, die der benutzt, und drehen Sie es ins Gegenteil. Also wenn der sagt, das gibt's bei uns gar nicht, dann können Sie sagen, das kann es bei uns schon geben.
Aha. Okay. Full stop. Danach sagt man nichts mehr und hält die Luft an.
Ja, dann wird er vielleicht nochmal sagen, nee, das gibt's bei uns gar nicht, aber dann bitte wieder nicht anfangen argumentieren, sondern wieder was ganz Einfaches, nur ins Gegenteil. Kann ich mir aber vorstellen. Alles, was unter 10 Wörtern ist, ist eine super Antwort. Und originell muss es nicht sein. Ich meine, wenn Sie da mal ein ganz dramatisches Beispiel sich angucken wollen, wo man das Punkt für Punkt genau sehen kann, wie das funktioniert, gucken Sie sich mal eines dieser Videos an, der großen Präsidentschaftsdebatten zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Können Sie heute noch bei YouTube sich angucken. Das sind genau dieselben Muster. Hillary Clinton argumentiert.
Sie und er schreit immer false, false, false.
Und er macht da immer die simpelsten Entgegnungen, die die gut argumentierende Clinton eben aus dem Gleis werfen, statt dass sie mal aufhört mit Argumentieren und dem genauso einfach antwortet.
Frau Zech, Sie sind unter anderem Schauspielerin und Sie haben eine eigene Kommunikationsagentur. Würden Sie sagen, ja, genau so wie Peter Mothler das beschreibt, vertikal, horizontal, Zweisprachigkeit, das ist all das, was wir erleben, wir Frauen, und darauf müssen wir uns sehr gut einstellen?
Ja, also es ist bestimmt ein Teil des Erlebens, das wir haben. Ich denke immer, es geht ganz stark um Rollenstereotype, die so schwer zu verändern sind. Und das ist eben die Aufgabe von jedem und jeder Einzelnen in der Gesellschaft, aber auch tatsächlich, dass speziell Erzieher und Erzieherinnen, Lehrer und Lehrerinnen, aber auch Personalverantwortliche geschult werden und sensibilisiert werden dafür, wie Männer und Frauen ticken, also bestimmt auch mit dieser vertikalen und horizontalen Kommunikation, finde ich sehr interessant, dass es einfach ein Bewusstsein dafür gibt und dass ich deshalb auch anders auf Frauen zugehen kann und dass ich in Verhandlungen auch anders mit Frauen verhandle, weil ich weiß, sie verhandeln anders als vielleicht Männer.
Mhm. Frau Lütek, haben Sie noch mal ein Gespräch vor sich, ein Gehaltsgespräch?
Ja, genau. Deswegen habe ich auch gedacht, ich rufe einfach mal direkt an. Ich habe tatsächlich nächste Woche noch mal ein Gespräch und wollte jetzt einfach, weil das sind immer diese Grenzen, an die ich stoße. Aber das heißt, ich gehe auf die gleiche Ebene und das bringt mir dann Respekt. Also was bewirkt das beim Gegenüber, wenn ich dann auch diesen Basistalk mache?
Herr Mothler.
Ich würde mal noch einen kleinen Rat dranhängen. Also es geht ja nicht darum, dass man sowas bis in alle Unendlichkeit treibt, sondern es hat ja einen Sinn. Der Sinn ist, ich will Zuhörbereitschaft herstellen. Das merken Sie aber in der Regel. Wenn die andere Seite dann abrüstet und sagt, okay, also komm, jetzt haben wir einen Patt, jetzt müssen wir mal anfangen, konstruktiv, dann können Sie ja loslegen mit Ihrer Argumentation. Es ist ganz oft so, dass das Problem für hochqualifizierte Frauen nicht ein autoritärer Chef ist, der Ahnung von der Sache hat und vielleicht sogar cholerisch ist, sondern das Problem ist ganz oft, wenn sie einen schwachen Chef haben, der halt keine Ahnung von der Sache hat. Die fühlen sich nämlich oft gefährdet durch eine hochqualifizierte Frau. Also sollten sie dem die Angst nehmen. Und das kriegen sie am besten hin, wenn sie dem den Rang anerkennen. Mhm. Ganz neutral ihm sagen, okay, Sie sind der Vorgesetzte oder Sie sind der Chef, da haben Sie 100% Aufmerksamkeit. Und dann können Sie Ihre Botschaft loswerden.
Frau Lütek, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf aus Berlin und wir drei wünschen Ihnen alles Gute und drücken die Daumen für nächste Woche.
Ja, danke schön, herzlichen Dank.
Danke auch. Ina Buschinski schreibt zu unserem Thema, endlich geht es zum Weltfrauentag nicht nur um Blumen und Pralinen. Natürlich ist es wichtig und wird immer wichtiger, dass Frauen in sogenannte Führungspositionen sitzen und arbeiten. Aber eine andere Ursache für die Lohnlücke ist die schlechte Bezahlung in sogenannten Frauenberufen. Und dies Ausdruck der Geringschätzung dieser Arbeiten und genau darum bleiben diese Berufe in Frauenhänden. Solange es nicht möglich ist, mit ich bin Krankenpfleger, Grundschullehrer oder Ähnlichem genauso viel Hochachtung zu erlangen wie ich bin Elektroingenieur, wird sich nichts ändern. Danke für diese Mail und eine Hörerin per Mail schaffen wir auch noch. Sie erzählt, ich war unlängst bei der Berufsberatung beim Arbeitsamt zum Bewerbungsmappencheck, weil ich seit über einem Jahr auf alle Bewerbungen nur Absagen bekomme. Mich hat ein Mann beraten und er hat mir empfohlen, doch als Frau einfach weniger Gehalt zu fordern. Ich bin heute noch entsetzt über diesen Ratschlag, zumal ich in meinen Bewerbungen nicht irgendein Mondgehalt gefordert hatte, sondern einfach mein aktuelles Gehalt mit ein bisschen Aufschlag angegeben habe. Hoffentlich berücksichtigt keine Frau diesen Tipp. Der Mann, der gerade gelacht hat, ist Peter Mothler, heute zu Gast bei uns im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit Uta Zech, Präsidentin des Dachverbandes Business and Professional Women Germany, weil wir über die Frage reden, wie schließen wir die Lohnlücke?
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Der sogenannte Equal Pay Day ist am 17. März der Tag, bis zu dem Frauen in diesem Jahr quasi kostenlos gearbeitet haben. 77 Tage lang praktisch ohne Einkommen. Um diese Lohnlücke geht es heute in unserer Diskussion bei Deutschlandfunk Kultur mit Uta Zech, der Präsidentin des Dachverbandes Business and Professional Women Germany, und mit Dr. Peter Mothler, Unternehmensberater und Autor des Buches Arroganzprinzip. Der vorhin, als die Nachrichten liefen, mit mir gesprochen hat. Sie sind ja zugeschaltet aus Basel, Herr Motler, und Sie haben gesagt, Sie möchten noch kurz zu der Hörerin was sagen, die uns schrieb, dass sie bei der Berufsberatung gewesen sei und ein Mann sie da beraten habe, der ihr empfohlen hat, doch als Frau einfach weniger Gehalt zu fordern. Da haben Sie laut gelacht.
Ja, weil, sagen wir es mal so, die Sexisten sind überall. Da darf man sich nicht wundern, wenn man die dann halt auch bei so einer Berufsberatung trifft. Würde nur gerne noch eine kleine Anmerkung machen zu weniger Einstiegsgehalt. Grundsätzlich kann man darüber reden. Also wenn ich längere Zeit außerhalb einer bestimmten Branche war oder vielleicht sogar nicht in einer Festanstellung und dann angestellt werden möchte, dann kann man mal aus taktischen Gründen versuchen einzusteigen mit einem etwas geringeren Gehalt, aber nur aus taktischen Gründen und das dann auch nur befristet. Also so nach dem Motto, ich bin bereit, damit ihr seht, wie gut ich arbeite. Die ersten 3 Monate arbeite ich für ein bisschen weniger Geld. Aber nach den 3 Monaten, wenn ihr dann seht, wie gut ich bin, dann kommt es auf dasselbe Niveau wie alle anderen. Oder wenn ihr seht, ich habe da außergewöhnlich gut gearbeitet, dann vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Das fände ich in Ordnung. Mhm. Also eine taktische Begründung für etwas weniger Gehalt und auch befristet. Die Begründung, weil es eine Frau ist, soll sie gefälligst von Anfang an mit weniger zufrieden sein, das ist einfach Quatsch.
Ums Geld geht es auch Christina Schirrmeister. Sie schreibt, ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst an einer Hochschule. Im Sommer erwarte ich mein 2. Kind und weiß schon jetzt, dass ich nach einer Elternzeit von 1 Jahr in meiner Gehaltsstufe wieder zurückgestuft werde auf ein niedrigeres Gehalt aufgrund einer schädlichen Unterbrechung, in Anführungsstrichen. Ich frage mich, wie das in der heutigen Zeit sein kann und warum Frauen, die einen bestimmten Grad an Berufserfahrung erreicht haben, aufgrund einer Schwangerschaft degradiert werden können. Frau Zech, das fragen sich viele.
Ja, das frage ich mich auch, weil ich finde, wir sind in der Zwischenzeit soweit, das habe ich vorhin schon gesagt, dass Care-Arbeit, Sorgearbeit, unbezahlte Familienarbeit und Erwerbsarbeit, für die ich bezahlt werde, dass die unbedingt zusammen gedacht werden müssen und dass es nicht sein kann, dass ich aufgrund von einer Familienauszeit ich danach schlechter eingestuft werde. Das ist einfach sowas von old-fashioned, von unmöglich, finde ich sehr beschämend für die deutsche Gesellschaft. Da sind wir bei einem Thema, wo ich denke, was auch noch ganz wichtig ist, weil es geht ja nicht nur darum, dass die Frauen sich anders aufstellen müssen und anders auftreten müssen und die oft männlichen Personalverantwortlichen verstehen müssen und ihre Sprache sprechen müssen, was hilfreich sein kann, sondern es geht auch darum, tatsächlich Strukturen zu ändern. Und es kann nicht sein, dass die Frauen fordern müssen, werde ich diskriminiert oder werde ich nicht diskriminiert und dafür Beispiele bringen müssen, sondern es müsste auch in Deutschland so sein, dass Unternehmen, und dazu zähle ich auch Universitäten, dass die tatsächlich nachweisen müssen, dass sie Maßnahmen durchführen, um ungleiche Bezahlung zu verhindern, dass sie faire Gehaltsstrukturen einführen und die auch offenlegen, nach denen ich mich richten kann. Das ist auf jeden Fall was eine transparente Bezahlung, was eine faire Bezahlung unterstützt.
Mhm. Herr Mutler, Ihr Tipp für Frau Schirrmeister, wenn sie denn zurückkommt nach der Elternzeit und nicht zurückgestuft werden möchte?
Ja, ich habe da eigentlich leider wenig Tipps. Und zwar deswegen, weil ich relativ viel mit wissenschaftlichen Angestellten an Universitäten zu tun habe und weiß, was das für eine katastrophale Anstellungssituation ist. Also diese Perspektive, ein befristeter Kettenvertrag nach dem nächsten, führt dazu, dass eine ganze Menge Leute, hochintelligent, super ausgebildet, ganz großartige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die verabschieden sich halt dann, sobald sie eine Familienperspektive haben wollen, verabschieden die sich aus dem ganzen Forschungs- und Hochschulbereich. Was sich eine Wissensgesellschaft, wie wir sie in Deutschland haben, eigentlich überhaupt nicht leisten kann. Also im Grunde sind wir jetzt schon bei dem Thema, was bedeutet es, wenn ich ein Kind bekomme oder ein kleines Kind erziehe, was für einen Wert hat es? Ja, und wenn ich mir vergleiche, da ist jemand, der beschäftigt sich für mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre, mit der Begleitung der Ausbildung von eines komplizierten Neuronensystems, in Form eines kleinen Kinds. Ja, also eine ganz sensible Angelegenheit, bei der eine Menge kaputt gemacht werden kann. Aber wenn es gut gemacht wird, dann kann das ja ein ungeheurer Zuwachs für eine kommende Gesellschaft sein. Da sehe ich grundsätzlich keinen Unterschied zu einem IT-Nerd, der irgendeine neue Software schreibt und dafür dann ein Bombengehalt kriegt.
Ich glaube, genau in die Richtung geht der Anruf von Stefan Röser aus Osnabrück. Guten Morgen, Herr Röser.
Ja, guten Morgen. Ich meine auch, oder beziehungsweise ich meine, dass man die gleiche Bezahlung am besten dadurch erreichen müsste, dass man die Ursachen klären müsste, warum die Gesellschaft die Erziehungsarbeit, die also geleistet wird, nicht in gewisser Weise bewerten kann oder beurteilen kann. Da müsste also durch die Gesellschaft eine bestimmte Arbeit geleistet werden. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. In den Familiengerichten wird bei Streit zwischen Eltern über die Frage der Erziehung wird in etwa 20-30 Minuten entschieden, wer komplett dann entsprechend die Macht darüber hat, Erziehungsarbeit über eine gewisse Zeit auch zu leisten. Da ist also an vielen Stellen der Gesellschaft eine Beurteilung der Erziehungsarbeit sozusagen erforderlich. Und diese Beurteilung, die wird anscheinend aus bestimmten Gründen, die man also genau eruieren müsste, nicht geleistet, weil es ja auch so ist, dass diese Arbeit letztendlich auch eine Arbeit ist, die auch sehr persönlich und sehr privat ist. Und dass das letztendlich auch den Staat in gewisser Weise auch wenig angeht. Auf der anderen Seite müsste man halt eben die Stellen betrachten, wo der Staat eine Verantwortung darüber trägt, dass Eltern auch tatsächlich eine gute Erziehungsarbeit leisten. Mhm. Und da gibt es also, denke ich mal, viele Mängel bei uns in Deutschland. Natürlich auch verglichen mit anderen Kulturen ist es ja auch so, dass das auch kulturell bedingt ist. Und ich meine auch, dass das nicht unbedingt an vielen Stellen den Staat trifft, das zu beurteilen, sondern da müsste auch entsprechend an den richtigen Stellen eine Diskussion darüber in Gang gesetzt werden.
Frau Zech. Über die Ursachen. Ja, Frau Zech. Ja. Danke, Herr Röser.
Ja, danke, Herr Röser. Ich bin absolut Ihrer Meinung, dass die unbezahlte Familienarbeit aufgewertet werden muss. Bisher war das tatsächlich so, das haben hauptsächlich Frauen gemacht und in den 60er, 70er Jahren hatten wir auch noch dieses Ideal. Ich als Mann ernähre meine Familie und die Frau darf gar nicht arbeiten gehen, weil das wäre ja ein Zeichen dafür, dass ich nicht genug verdiene. Also diese alten Strukturen sind leider heute auch immer noch welche, die Auswirkungen haben. Daran was zu ändern, das können wir nur durch Diskussionen, das können wir nur durch öffentlich machen von diesen Tatsachen. Und eine Möglichkeit, das öffentlich zu machen, ist zum Beispiel der Equal Care Day, den wir jetzt am 29. Februar hatten, wo genau darauf nochmal auch ein Wert gelegt wurde. Die Ursachen, warum dieser Gender Pay Gap entsteht, die sind alle geklärt, das ist alles analysiert, aber es bewegt sich so wenig. Warum das so ist, darüber kann ich leider auch nicht so viel sagen, denn wenn ich es wüsste, würde ich es ändern. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als weiterhin darauf aufmerksam machen und weiterhin darüber zu diskutieren und diese Berufe aufzuwerten. Eine ganz gute Möglichkeit finde ich, sich tatsächlich mal zu überlegen, wenn diese unbezahlte Familienarbeit bezahlt werden müsste, was würde das denn dann kosten? Ja. Also Schnuller auskochen, wickeln, einkaufen gehen, in die Kita bringen, Kind trösten und so weiter. Was würde das denn tatsächlich kosten, wenn diese Arbeit bezahlt werden würde? Und interessant finde ich auch die Überlegung, wenn ich morgens um 5.30 Uhr aufstehe, weil mein Kind wach ist, wann ist denn dann mein Arbeitstag zu Ende, wenn ich 8 Stunden arbeite? Und wo kann ich bitte die Überstunden geltend machen, für die ich dann bis um Mitternacht eventuell wieder verantwortlich bin? Das sind so Überlegungen einfach, wo ich denke, das ist wichtig, dass diese Arbeit, die geleistet wird in der Familienarbeit, und zwar von Männern und Frauen, dass die anders gewertschätzt wird.
Stefan Röser, vielen Dank für den Anruf aus Osnabrück. Ulrich Weller schreibt uns, ich sehe größere Defizite im Schulsystem, das ausschließlich auf die weibliche Gehirnarchitektur zugeschnitten ist und wir deshalb auch deutlich mehr Gymnasial- und Schulabgängerinnen zu verzeichnen haben als männliche Abgänger. Es muss doch darum gehen, das Leben gemeinsam hinzukriegen und hier nicht eine Stimmung Männer gegen Frauen zu erzeugen, denn so schwarz-weiß funktioniert die Realität oft nicht. Danke dafür, Herr Weller. Wir wollen auch kein Männerbashing betreiben. Wir wollen auch keine Selbstbestimmung Männer gegen Frauen erzeugen. Und deshalb kommt jetzt Michael Zöllner aus Berlin ans Telefon. Guten Morgen, Herr Zöllner.
Das ist ja schon zum Teil eine Antwort auf das, was ich sagen wollte. bei Strukturen, ich sehe bei dieser Diskussion ein großes Problem. Ich selbst habe einen ehemalig frauendominierten Beruf und auch immer noch frauendominierten Beruf. Ich bin Sozialarbeiter. Mhm. Und zahle den Preis, den die Frauen zahlen, praktisch mit in meinem Gehalt. Die Situation, die ich sehe, ist, dass das Ganze eingebunden in Strukturen des Neoliberalismus ist. Wir haben ja ein paar Mal die USA angeführt als Beispiel. In denen findet ja das Ausspielen der Milieus zwischen Männer und Frauen, zwischen Latinos und Iren und Afrikaner, stämmigen Amerikanern statt. Und eine ähnliche Befürchtung habe ich, wenn wir immer darüber reden, wie wir mit dem vorhandenen Geld jetzt das weiter verteilen. Und gerade so dieses, die Nichtskönner Männer war ein Begriff, der mich wirklich verärgert hat. Oder auch diese Forderung, diese klerikal-faschistoide getarnte Forderung, Platz in der Hölle, wenn ihr nicht Frauen unterstützt. Es steht Frauen frei zu unterstützen, wen sie unterstützen wollen. Also es gibt keinen Platz in der Hölle. Das ist etwas, wo die Rhetorik durchgeht und das interessanterweise mit Madeleine Albright, die Teil einer Administration war, die Verarmung speziell von Frauen in den USA in weiten Teilen zu verantworten hat. Also ich glaube eher, hier sind wirklich Institutionen gefragt, die mal wieder aufwachen müssen. Mhm. Gewerkschaften vor allen Dingen. Ich finde es ja toll, dass es eine Organisation gibt, die sich dem annimmt. Aber diese Organisation ist eine recht kleine und wir haben große Organisationen, die sich...
Sie meinen jetzt den Dachverband von UTAZECH?
Ja, ich finde es super. Ja. Aber interessanterweise geraten diese Interessen, die gesamtgesellschaftlich die Hälfte der Bevölkerung eigentlich interessieren müssten, plötzlich in die Verantwortung von ganz kleinen Organisationen. Und die Großen, die das mal auf ihren Fahnen geschrieben haben, schweigen dazu. Das ist ein ähnliches Phänomen in der Zeitarbeit. Der Unternehmensberater hat ja eben sehr klar gesagt, wie katastrophal Kettenverträge sind. Und auch Frauen, nehmen Sie Frau Nahles, schreiben solche Gesetze, in denen die Katastrophe erhalten bleibt. Denn die Zeitarbeit betrifft auch wieder in der Mehrzahl Frauen. Mhm. Also eine völlig in den Strukturen festgelegte Organisation und Abläufe, wo ich fürchte, dass diese jetzt auftretenden kleinen Organisationen verloren sind und man eigentlich den Großen nochmal, und da sind wir Mitglieder der Gewerkschaften gefragt, das bin ich auch, nochmal wirklich denen klar machen müssen, dass wir uns wünschen, dass ihren gesamtgesellschaftlichen Auftrag, der ja so existiert, Gleichheit vor dem Gesetz, Gleichheit in der gesellschaftlichen Teilhabe, dass der verwirklicht wird. Danke Ihnen.
Herr Zöllner, vielen Dank für Ihren Beitrag. Herr Motler, direkt dazu.
Ja, ich bin ein Verfechter der sozialen Marktwirtschaft. Das ist so in den letzten Jahren, habe ich den Verdacht, ein bisschen untergegangen. Also wir nähern uns einer Marktwirtschaft, die aber mit sozialer Marktwirtschaft gar nichts mehr zu tun hat. Soziale Marktwirtschaft macht unser Modell hier in Deutschland aber überhaupt erst lebbar und produktiv. Und das bedeutet auch, dass zu einer sozialen Marktwirtschaft dazugehören würde, dass wir das Verständnis dafür, welche Arbeiten für die Zukunft unserer Gesellschaft entscheidend sind, ein bisschen größer machen müssen als das, was es zurzeit gibt. Also ein Beruf wie ein Sozialarbeiter oder eine Erzieherin, das hat für die Zukunft von Gesellschaften womöglich eine viel, viel weitreichendere und einschneidendere Bedeutung als ein Raketentechnologe oder jemand, der irgendwie in der chemischen Industrie irgendwas entwickelt. Zumindest sollte es gleichwertig sein. Mhm. Im Grunde müsste man sagen, die Leute, die mit Erziehung zu tun haben, im weitesten Sinn, das müsste eigentlich die Branche sein, in der die besten Köpfe arbeiten. und entsprechend müssten die eben auch bezahlt werden.
Frau Zech.
Also ich bin da einer Meinung mit Ihnen, Herr Mutler. Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich überlegen, ob in unserer Gesellschaft Produktivität das einzige Kriterium ist, nachdem wir Löhne bezahlen. Also weil, ich kann industrielle Abläufe kann ich beschleunigen, aber ich kann kein Kind dazu zwingen, schneller zu essen, als es normalerweise ist, und um dadurch mehr Kinder innerhalb von einer Stunde abzufüttern. Also das geht nicht. Und ich finde, das ist tatsächlich auch so zu dem Thema soziale Marktwirtschaft, gehört es unbedingt dazu. Ich möchte mich bei Herrn Zöllner nochmal bedanken für die dafür, dass sie uns wertschätzen, dass wir als kleiner Verband sozusagen so aktiv sind. Es ist sehr schön, dass wir dass wir hier in der Bundesrepublik, dass wir bundesweit ganz viele Mitstreiterinnen haben bei diesem Thema. Mitstreiter und Mitstreiterinnen, also beide Kooperationspartner, dass in vielen Städten tatsächlich zum 17. März Aktionen stattfinden und darum herum.
Und nicht nur zum 17. März, nicht nur am Internationalen Frauentag, sondern sie sind das ganze Jahr über aktiv.
Genau, wir sind auch das ganze Jahr über aktiv und versorgen alle, die es möchten, gerne mit Informationen. Aber Herr Zöllner, wenn Sie sich beteiligen möchten, dann gibt es bestimmt die Möglichkeit, hier auch in Berlin an einer Aktion teilzunehmen. Und ich muss die Gewerkschaften ein bisschen in Schutz nehmen, weil auch die haben in der Zwischenzeit dieses Thema erkannt und machen eine Aktion dazu hier in Berlin am Brandenburger Tor. Genau, und wie gesagt, alle, die gleiche Bezahlung unterstützen möchten, können gerne auf unserer Webseite, auf der Aktionslandkarte nachschauen, ob irgendwo in ihrer Umgebung zum Equal Pay Day was stattfindet.
Herr Zöllner, vielen Dank für den Anruf aus Berlin. Paul Schock aus Hof schreibt uns, meine Frau und ich haben 3 Kinder. Mittlerweile haben wir alle verschiedenen Aufteilungen ausprobiert und festgestellt, dass es uns allen damit am besten geht, wenn vor allen Dingen meine Frau arbeitet und ich mit den Kindern zu Hause bin. Er ist freiberuflich und daher flexibel. Ihnen geht es damit super, erzählt Herr Schock. Er stellt aber fest, wie viel Unverständnis immer noch in unserer Kleinstadt dafür herrscht. Offensichtlich wird das klassische Familienmodell als normal definiert und Abweichungen davon damit gerechtfertigt, dass es finanziell nicht anders gehen muss. Und mir wird gesagt, dass es für die Kinder bestimmt schlimm ist, wenn die Mutter auf der Arbeit ist. Seine Frage an die Runde, welche Stellschrauben müssen gedreht werden, damit in den Köpfen das klassische Familienmodell nicht mehr als normal definiert wird? Die Frage würde ich aber gerne ergänzen, Herr Modler, weil ich denke, es zwingt ja niemand Paare dazu, zu sagen, der Mann soll 80% arbeiten und die Frau bleibt zu Hause. Verblüfft Sie dieses klassische Familienmodell? Und welche Stellschrauben müssen, um dann auch die Frage von Herrn Schock zu beantworten, müssen gedreht werden, damit das aus den Köpfen verschwindet oder nicht mehr ganz so normal ist?
Naja, ich würde da schon gerne zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, was ist Sache des Staates mit gesetzlichen Regelungen und was ist eine gesellschaftliche Aufgabe? Und leider ist es ja so, dass eine gesellschaftliche Aufgabe eine längere Zeit braucht und bestenfalls durch eine staatliche Vorgabe begleitet werden kann, aber nicht ersetzt werden kann. Ob jemand ein klassisches Familienmodell leben möchte oder ein unklassisches Familienmodell, finde ich, sollte nicht Sache des Staates sein.
Das ist eine persönliche Entscheidung.
Das ist eine persönliche Entscheidung und die Präferenzen für das eine oder für das andere Familienmodell, da soll sich der Staat gefälligst raushalten. Womit wir eigentlich schon bei der Einkommensteuer wären oder bei der Rentenfrage. Weil zurzeit haben wir ja die Situation, dass mit dem Ehegattensplitting im Grunde Ungerechtigkeiten befeuert werden. Und das Allermieseste finde ich eigentlich, dass jemand, zwar egal ob Mann oder Frau, jemand, der sich lange Zeit um nichts anderes gekümmert hat als um die Erziehung von Kindern, bei 3 Kindern kann ich mir das lebhaft vorstellen, dass man da eine Menge zu tun hat. Nur im Alter bedeutet das dann womöglich eine brutale Bestrafung durch eine extrem niedrige Rente. Das wäre Sache einer staatlichen Ordnung, das auszugleichen. Aber gesellschaftlich zu pushen, welches Familienmodell wäre denn da jetzt das Bessere, das kann ein Staat nicht leisten. Das müssen wir dann schon alle selber machen.
Das Stichwort Ehegattensplitting ist gefallen. Ich sehe hier auf meinem Schirm, dass das auch ein Aspekt von Michael Schwetasch ist. Er ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ja, Herr Modler hat mir eigentlich die Worte schon aus dem Mund genommen. Das war einer der Aspekte, die ich nennen wollte, weil ich eben auch denke, dass so etwas wie das Ehegattensplitting, wie es jetzt organisiert ist, eben als Ehegatten und nicht als Familiensplitting, das spiegelt wieder, wie die Entwicklung war. Wir müssen natürlich die Entwicklung betrachten. Und die Entwicklung war, dass man davon ausging, der Mann arbeitet und sein Gehalt, was ja auch oft heutzutage gar nicht mehr funktioniert. Das ist ja auch bei dem Neoliberalismus das Problem, dass man jetzt sogar davon ausgeht, dass beide arbeiten. Aber damals musste ja nun von einem Gehalt alles bezahlt werden, sozusagen. Davon ist man ausgegangen. Und als die Frauen dann, sagen wir mal so, angefangen haben, die Verheirateten oder die Mütter zu arbeiten, hat man gesagt, ja gut, das ist ja zusätzlich. Also hat man denen erstmal weniger gegeben. Ich meine, ich finde das nicht richtig. Nicht, dass sie mich da falsch verstehen. Aber so ist es entstanden. So ist das Ehegattensplitting entstanden. Aber solange man natürlich diese Instrumentarien hat, muss man sich nicht wundern, wenn die Denke bleibt. Und das andere, was mir bei Ihrer Sendung aufgefallen ist, Problem finde ich, wenn man jetzt sagt Familienarbeit, dann müsste das ja evaluiert werden. Also ich meine, es ist ja selber in der Sendung auch gefallen, dass ja nicht immer für die Kinder gut gesorgt wird. Soll man dann den Leuten weniger bezahlen oder so? Und das andere, was...
Wie meinen Sie, könnte das evaluiert werden, Herr Schwittersch?
Ja, eben. Dann greift der Staat ja sehr viel mehr ein, als die Familien das vielleicht wollen. Ja, aber ich meine, man müsste ja eigentlich dann beurteilen, wird da wirklich was geleistet? Bei manchen laufen die Kinder nur nebenher. Ein ganz anderen Aspekt, den jetzt Herr Mutler eingebracht hat, ist mit der Rente, wo wir vielleicht sowieso darüber nachdenken sollten, ob wir da nicht wegkommen sollten von diesem von dieser Solidargemeinschaft und das vielleicht doch eher steuerbasiert machen sollten, wie es zum Beispiel, glaube ich, in der Schweiz der Fall ist. Weil ich weiß nicht, ob es so toll ist zu sagen, nur nach Leistung zu gehen, also ob wir überhaupt mit dem Leistungsprinzip überall das ansetzen. Weil wenn jemand alt ist, finde ich, egal was er nun im Leben geleistet hatte, sollte es doch ein Recht sein, würdiges Leben führen zu können, ja. Es gibt so viele Gründe, warum Leute mehr oder weniger leistungsfähig sind. Und dann
Herr Mutler, also Herr Mutler, nochmal zum Leistungsprinzip. Das finde ich ist nochmal ein interessanter Punkt.
Ja gut, man muss das im Rahmen einer sozialen Marktwirtschaft sehen. Das eine reine Marktwirtschaft kümmert sich tatsächlich nur um Leistung. Und wenn der Markt irgendwas gut findet, dann gibt es dafür dann eben viel Geld. Und wenn der Markt irgendwas schlecht findet, gibt es halt weniger Geld. Nur das ist ja nicht unser Modell. Unser Modell ist seit nach dem Zweiten Weltkrieg die soziale Marktwirtschaft. Wir in der Bundesrepublik Deutschland versuchen wir, dieser Marktwirtschaft die sozialen Zügel anzulegen. Und genau solche Aspekte, wie Herr Schwettersch sie da jetzt eingebracht hat, einzubringen. Nur ist das ja kein statischer Zustand. Also das entwickelt sich ja weiter und weiter und weiter. Wir diskutieren jetzt allein beim Thema Ehegattensplitting oder Rentenbestrafung für Erziehungsarbeit auf einem ganz anderen Niveau als vor 20 Jahren. Bin ich auch froh drüber. Mhm. Und da müssen wir halt auch dranbleiben. Also Leistung, ja, aber Leistung in einem sozialen Kontext.
Frau Zech.
Ja, also ich bin absolut einer Meinung, dass man mit dem Ehegattensplitting, dass man das reformieren muss, weil das tatsächlich der falsche Anreiz ist. Und ich bin aber der Überzeugung, dass der Staat sehr wohl eine Verantwortung dafür hat, dass sich an den Rollenbildern etwas ändert. Also wir haben das bei der Quote gesehen. Bevor das Quotengesetz tatsächlich galt, gab es weltweit keine Frauen, die diese Aufsichtsratposten übernehmen konnten. Nachdem es das Quotengesetz gab, sind die Frauen plötzlich aufgetaucht. Ich weiß nicht genau woher, aus dem Boden oder vom Himmel gefallen, keine Ahnung, aber es gab sie plötzlich. Und die Unternehmen hatten auch keine Einbußen, sind jetzt nicht zugrunde gegangen an den Frauen, die sie da in die Aufsichtsräte aufnehmen mussten. Und was ich sehr schön finde, ist, dass sich in diesen Unternehmen auch etwas getan hat in den Vorständen und in den ersten und zweiten Führungspositionen, in den ersten und zweiten Führungsebenen. Das bedeutet, der Staat hat sehr wohl die Möglichkeit, auf dieses Rollenverhalten und bei diesem Rollenbild etwas zu unternehmen. Und ich bin der Überzeugung, wenn die Familienarbeitszeit eingeführt würde, das heißt eine Unterstützung, dass sowohl Männer, also dass sowohl Väter als auch Mütter im Arbeitsprozess bleiben könnten und aber auch gleichzeitig Familienarbeit übernehmen können, dass das sehr wohl diese Veränderung der Rollenbilder unterstützen würde. Und ein Verständnis beider Geschlechter für das, was sie leisten.
Herr Schwettersch.
Ja. Also mit der sozialen Marktwirtschaft ist es für mich so fraglich. Wenn wir jetzt aufs Elterngeld jetzt schauen zum Beispiel, das wird ja entsprechend des Gehaltes bezahlt. Ich glaube, bei Hartz-IV-Empfängern wird es auch noch irgendwie angerechnet oder so. Ja, also das sind alles so Sachen, es geht schon mehr nach Leistung als nach Sozialem in unserer Gesellschaft. Ja, und das finde ich an für sich auch eine Frage, die man sich in dem Zusammenhang stellen kann.
Haben wir uns gestellt und haben wir beantwortet.
Ja, das Wichtigste scheint mir wirklich die Rente. Ja, dass man da Also da muss absolut eine größere Gerechtigkeit rein.
Dankeschön für Ihren Appell aus Berlin. Frauen verdienen mehr. Das ist heute unsere These bei Deutschlandfunk Kultur, die wir mit Uta Zech, der Präsidentin des Dachverbandes Business and Professional Women Germany, erörtern und mit Dr. Peter Modler, Unternehmensberater und Autor. Und am Telefon in Dresden ist Nora Jordan. Guten Morgen, Frau Jordan.
Guten Morgen.
Ihre Frage bitte oder Ihre Anmerkung.
Ja, ich habe noch ein kleines buntes Osterei hinzuzufügen. Ich habe jetzt gerade nachgerechnet während der langen Wartezeit. Ich bin 66 Jahre und ich habe für meine Kinder einen Kindergarten umgebaut und zwar alleine. Das zum Thema Frauensolidarität: verdienen Frauen mehr? Ja, wenn sie sich solidarisch vereinigen. Nummer zwei, Sie sprechen, viele Argumente sind schon ausgetauscht, die ich hier auch anbringen wollte.
Ja.
Sie sprechen von der Gesellschaft. Wer ist die Gesellschaft? In dieser Gesellschaft gibt es eine Politik. Warum fordern Frauen nicht zusammen eine bessere Familienpolitik? Familienpolitik heißt, dass Frauen hinter einem guten Bett, hinter einem wattierten Bett ihre Berufstätigkeit ausüben können, ganz sicher abgesichert sind. Thema Rente wurde gerade eben gesagt. Warum fällt man nach einer Scheidung, wie es in meinem Fall ist, von 3-1, obwohl ich meine Leistung erbracht habe? Es ging auch hier immer um unglaubliche Leistung.
Mhm.
Zusammengefasst möchte ich einfach dieses Argument noch mal ganz stark hervorheben. Solange die Frauen, genauso Männer, nicht von der Politik ganz konkrete Dinge fordern, die dazu beitragen, dass eben Kinder dann, wenn sie Werte, ethische Werte auf dem Weg mitbekommen, auch wirklich mitbekommen. Das heißt, kleine Klassen in der Schule, ich war im Gymnasium 33 Jahre tätig.
Mhm.
Wenn das nicht umgesetzt wird, wann wollen wir es dann machen? Wenn später die Männer eben dann geformt sind und ihre sozusagen ihr Gehabe, was jetzt gerade alles gesprochen wurde, ausüben können. Das ist zu spät. Also bitte wehrt euch, sagt, was ihr wollt und kommt in die Schulen und formt da Lehrer und sagt bitte, wie ihr das haben wollt, kleinere Klassen, vielleicht das Thema Fachglück, das seit 30 Jahren auch quasi als Wunschfach existiert, aber nicht umgesetzt wurde. Ich hätte dazu Forderungen gehabt.
Ja.
Also da muss man tatsächlich was machen. Das war's.
Frau Jordan, vielen, vielen Dank für Ihre Wünsche, auch für Ihre Forderungen, die Sie uns erzählt haben. Ich finde diesen Aspekt der Solidarität zwischen Frauen unheimlich interessant, Frau Zech. Wie erleben Sie das in der Praxis? Also Frau Jordan sagt ja, vereinigen sich die Frauen wirklich solidarisch? Nicht, sie sollten es tun.
Ich finde, dass da sich im Moment sehr viel bewegt. Also ich erlebe das gerade bei einem Zusammenschluss von 17 Frauenverbänden plus unzählige unterstützende Frauenverbände in der Berliner Erklärung. Es war nicht einfach, sich auf drei Forderungen zu einigen, aber wir haben das gemacht. Es geht um gleiche Teilhabe, also Frauen in Führungspositionen. Es geht um gleiche Bezahlung, Equal Pay. Und es geht darum, dass es einen Plan gibt, einen Gleichstellungsplan, der bundesweit gilt und der auch über alle Ressorts hinweg gestrickt wird. Und natürlich über ein Monitoring von Gleichstellungsmaßnahmen. Das sind Forderungen, wo ich eine sehr große Solidarität erlebe, wo ich eine sehr große Bereitschaft erlebe, Kompromisse einzugehen und sich gegenseitig zu unterstützen, diese Forderungen vorzubringen. Also, dass Frauen sich tatsächlich die Augen aushacken, so weiß ich nicht genau. Und ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass sich die Frauen diesen Schuh überhaupt anziehen. Es gibt auch Männer, die sich nicht hochkommen lassen. Also das ist da das Gleiche. Aber den Aufruf unterstützen, dass Frauen sich gegenseitig vorwärts bringen, das tue ich auf jeden Fall. Und Kooperationen sind da eine gute Möglichkeit. Ich möchte noch was sagen zu Frau Jordan und zum Thema konkret was fordern. Noch besser ist tatsächlich in die Politik zu gehen und dort konkret was zu ändern. Also wir haben ja im Moment nur 10% Oberbürgermeisterinnen bundesweit. Wir haben einen sehr geringen Anteil von Frauen im Bundesparlament, sind gerade ein bisschen mehr als 30%. Und die nächsten Wahlen stehen nächstes Jahr vor der Tür. Ich schaue mit Neid in die Schweiz, die durch einen groß angelegten Frauenstreik tatsächlich so viele Frauen mobilisieren konnten, die dann auch gewählt wurden, dass sie ein extrem junges, ausgeglichenes Parlament haben. Das ist für mich großes Vorbild und ich hoffe, dass es 2021 auch in Deutschland im Bundesparlament anders aussieht.
Hm. Frau Jordan, vielen Dank erstmal für Ihren Anruf. Herr Motler, kommen Politikerinnen zu Ihnen ins Coaching? Und wenn ja, was erzählen die von ihrer täglichen Arbeit?
Es kommen eine ganze Reihe von Politikerinnen zu mir ins Coaching. Die wollen bezeichnenderweise nicht in Workshops kommen, weil das dann alles viel zu öffentlich ist, also ja. ins Einzelcoaching. Ja, im Grunde gibt es da leider keine großen Unterschiede zwischen den Parteien. Wenn sie eine Führungsposition haben in irgendeiner Partei, ganz egal welche das ist, dann kriegen sie da nichts gratis und in gar keiner Weise irgendwas geschenkt. Das heißt, sie sind da vom ersten Tag an damit beschäftigt, sich mit politischer Taktik und Strategie auseinanderzusetzen. Es gibt bestimmte Parteien, in denen gibt es Quoten, in anderen nicht. Es gibt Parteien, die haben eine aktive interne Förderung von Frauen für Führungspositionen. Es gibt andere Parteien, da bleibt es bei reinen Lippenbekenntnissen. Und ich will es mal so sagen, also wenn es jetzt um die Kanzlerkandidatur geht, erstmal um den Parteivorsitzenden, dann später um die Kanzlerkandidatur innerhalb der CDU, also unter dem Aspekt dieser Sendung ist die Perspektive, dass es da überhaupt nur noch um Männer geht und weit und breit keine Frau in Sicht ist, als Nachfolgerin für Angela Merkel, das finde ich bezeichnend. Mhm. Und das ist ein Indiz dafür, dass es innerhalb dieser CDU, was die Frauen angeht, viel zu viel Geduld gibt.
Das heißt, Herr Motler, auch Politikerinnen müssen natürlich Rang und Revier klären. Sie müssen dafür sorgen, als Frauen ernst genommen und gesehen zu werden. Dafür gibt es ihre Seminare, dafür gibt es ihr Training. Was ist da wirklich die Basis? Anders gefragt, was ist positiv an Arroganz? Sie nennen es ja das Arroganzprinzip.
Ja, das, vielleicht kann ich noch mal einen Schritt zurückgehen zu der Frage, die Frau Zech vorhin angesprochen hat, wegen den Quoten für Vorstände. Also meine Erfahrung ist auch, ich war lange Zeit gegen Quoten, habe mich dann aber eines Besseren belehren lassen, als ich gemerkt habe, was das dann in der Praxis bedeutet. Es bedeutet, vielleicht weniger, als wir uns erhofft haben, aber immerhin bedeutet es, dass es endlich eine Bühne gibt. Dass da ein Scheinwerfer auf die Bühne kommt und dann kann in dieses Scheinwerferlicht kann eine hochqualifizierte Frau treten. Und dann wird wenigstens mal gesehen, was die alles drauf hat. Okay, das heißt, so jemand wird dann vielleicht Vorstand. Bezeichnenderweise gibt es aber viele Beispiele in den letzten Jahren, wo dann also endlich mal eine Vorständin in eine große Firma reinkam, die dann aber nach 1,5, 2 Jahren wieder weg ist. Warum? Weil die bereits vorhandenen Vorstände in der Regel eine viel größere Hausmacht haben und sehr oft diese Vorständinnen von auswärts, von extern eingekauft worden sind, oft nur aus kosmetischen Gründen. Und dann diese ganze Einstellungspolitik relativ wenig gebracht hat. Worauf ich raus möchte ist, ob jemand mit einem Quotenhintergrund oder ohne Quotenhintergrund in eine Führungsposition reinkam, ist eigentlich für das, was danach kommt, nicht mehr so relevant. Danach, in den ersten 3 Monaten, wenn jemand so eine Führungsposition einnimmt, entscheidet sich, ob die den Fuß auf den Boden kriegt oder nicht. Und das entscheidet sich eher an Kommunikationsfragen, womit wir bei diesem Thema Arroganz wären. Mhm. Ich verstehe Arroganz ja nicht als Lebenshaltung, die ich toll finde. Finde ich genauso blöd wie Sie wahrscheinlich auch. Aber das ist einfach nur ein Handwerkszeug, das ich bei Bedarf rausholen sollte. Also wenn mir jemand schon bei der ersten Begrüßung, wenn wir uns noch nie im Leben gesehen haben, und schon bei der ersten Begrüßung tritt mir jemand entgegen, mit einer Haltung von oben runter, mitleidig lächelnd, unangenehm arrogant, ja, dann ist doch nicht angebracht, dass ich der Person gegenüber super freundlich, nett und devot auftrete. Nee, überhaupt nicht. Da muss ich erstmal einen Gleichstand herstellen und dann überhaupt kann es erst weitergehen.
Sagt Peter Motler, der heute zu Gast ist mit Uta Zech zur Frage, wie stellen wir Lohngerechtigkeit her? Und am Telefon ist Martina Rademacher aus Ottendorf. Guten Morgen, Frau Rademacher.
Schönen guten Morgen.
Sie warten schon eine ganze Weile, deshalb sagen Sie so erleichtert, schönen guten Morgen.
Ja, weil das so wunderbar ist, Ihre Sendung hier zu hören. Also ich kann nur sagen, Hut ab. Hut ab, Beide haben recht. Beide sind meine Favoriten. Wobei einer, muss ich sagen, der muss mit seiner Leistung muss er zurückgetreten. Wirklich, also Frauen leisten nicht das, was Männer leisten. Also rein körperlich, muskulös.
Also Sie sagen, Frauen sind anders und das muss respektiert werden.
Auf jeden Fall.
Mhm.
Und ich habe leider festgestellt, dass wir also in unserer Gesellschaft das überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ich bin ja Gleichstellungsbeauftragte gewesen in unserer Samtgemeinde über 10 Jahre und konnte leider feststellen, dass über in sportlichen Veranstaltungen die Frauen ein Preisgeld bekamen von nur der Hälfte von dem, was die Männer bekamen. In anderen Regionen war es nur ein Drittel.
Ja. Frau Rademacher, wir lachen ja alle drei, Frau Zech, direkt dazu. Das ist ein wunderbares Beispiel aus Ottendorf.
Das ist wirklich ein wunderbares Beispiel, Frau Rademacher. Preisgelder überhaupt. Ich erinnere an die deutsche Frauenfußballmannschaft, die, ich glaube, 1990 entlohnt wurde für den Sieg der Weltmeisterschaft mit einem Service.
Kaffeeservice
finde ich großartig. Ja. Und es ist aber tatsächlich so, es geht ja weiter. Also sie ist ja nicht nur bei diesen tatsächlich körperlichen Sportarten, sondern sogar beim E-Sport oder E-Sport, also wo es auch um hohe Preisgelder geht und wo es nicht mehr darum geht, wer hat mehr Muskelkraft, sondern wo es nur um Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit geht. Selbst da gibt es unterschiedliche Preiskategorien für Männer und Frauen. Und das finde ich dann schon interessant. Also das ist sowas, wo ich auch Sponsorenverträge, die anders sind. Ja? Also das ist tatsächlich was, was man nicht aus den Augen lassen darf. Und Frauen sind anders und das muss respektiert werden. Wo ich mit Ihnen übereinstimme, das ist, was ganz oft gesagt wird, das ist, Frauen sind so gut, Frauen sind so viel besser wie Männer, was im Rückkehrschluss aber auch bewirkt, dass Frauen immer besser sein müssen als Männer, was sie gar nicht sein müssen. Mein Spruch ist immer, also Gleichstellung, Gleichberechtigung haben wir dann erreicht, wenn genauso viele mittelmäßige Frauen wie mittelmäßige Männer in Führungspositionen sind.
Ja, genau.
Das ist so, das finde ich ganz wichtig, dass man das immer im Hinterkopf hat.
Frau Rademacher, erstmal ganz herzlichen Dank für den Anruf. Herr Mutler, im Zusammenhang mit Frau Rademacher möchte ich noch eine andere Mail vorlesen von Iris Gilsdorf. Sie hat berufsbegleitend promoviert. Ich konnte mein Unternehmen überzeugen, einen Tag die Woche zu finanzieren, den zweiten habe ich finanziert. 3 Tage die Woche habe ich weiterhin in meinem Projekt gearbeitet. Ich habe sehr erfolgreich abgeschlossen und bin nach 5 Jahren zurück, exakt wie geplant, war aber schon 48. Im ersten Personalgespräch nach der Rückkehr hat mein Chef mir die Fördermöglichkeit aus der Akte gestrichen. Ich sei zu alt, war die Begründung. Ich habe bei der Personalabteilung nachgefragt, eine solche Regel gab es nicht. Der Chef musste das Häkchen wieder setzen. Das war aber alles. Wie hätte ich hier vorgehen können?
Na, da müsste ich eigentlich viel, viel mehr Detailinformationen haben, was da genau passiert ist. Also vielleicht Punkt 1, ohne dass ich jetzt diese Details kenne, einfach ein paar begründete Vermutungen anstelle. So eine berufsbegleitende Promotion mit einer gewissen Abwesenheit vor Ort geht in eine ähnliche Richtung von Problemen wie Karriere in Teilzeitjobs. Ein Problem, das da meistens nicht reflektiert wird, ist, was bedeutet das, wenn ich in einem Betrieb arbeite, in dem die entscheidenden Positionen von Leuten besetzt sind, die vertikal kommunizieren, also ein Rang- und Revierinteresse haben. Da bedeutet nämlich die Abwesenheit in einem Teilzeitjob, vielleicht auch die Abwesenheit in der Elternzeit, dass ich dann längere Zeit einfach nicht im Revier anwesend war und damit dann für diese vertikalen Entscheider auch einfach nicht mehr auf dem Radar bin.
Genau, ich bin nicht sichtbar gewesen.
Ja, und damit haben die mich auch überhaupt nicht mehr im Kopf. Das würde bedeuten, dass wenn zum Beispiel jemand Elternzeit macht, dass diese Mutter oder dieser Vater auf keinen Fall tatsächlich 6 Monate oder wie lange sie es auch immer machen möchte, nie im Betrieb auftaucht, sondern ab und zu einfach mal reinschneiden sollte, kann auch ruhig das Kind auf dem Arm haben, einfach mal durchlaufen, hin und wieder mal fallen lassen. Ich komme ja dann am so und so vielten wieder zurück. Und zack, schon sind sie wieder drauf auf dem Radarschirm. Wenn sie aber die ganze Zeit da einfach abwesend sind, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann so ein Problem nach der Rückkehr haben, wie die Dame, die da vorhin angerufen hat. Mhm. Punkt 2. Ich sollte wirklich, wenn ich in so einen Raum reinkomme, in dem dann sowas thematisiert werden wird, wie eine Zulage oder eine Gehaltserhöhung, da sollte ich voll auf Empfang sein für alles, was da kommunikativ läuft. Und das ist nicht erst, wenn ich Platz genommen habe und am Tisch dann verbal etwas passiert. Das bedeutet, ich muss auf Empfang sein, sobald ich die Türschwelle überschreite. Kleines extremes Beispiel. Da ist ein vereinbartes Verhandlungsgespräch. Ich komme in den Raum rein. Es ist eine bestimmte Uhrzeit vereinbart worden. Allen Beteiligten ist es bekannt. Ich komme rein zum vereinbarten Termin. Der Chef hockt hinterm Schreibtisch und telefoniert. Und wedelt so mit seiner Hand, ich soll schon mal Platz nehmen. So, dann nehme ich also Platz und er telefoniert und telefoniert und telefoniert. Was ist denn da die Botschaft? Ja, die Botschaft ist nun mal, wenn ich das ernst nehme, was er da jetzt gerade macht, du bist nicht wichtig.
Herr Mutler, meine Botschaft ist, Sie haben noch 15 Sekunden, den Rest zu erzählen.
Was ich damit sagen will, ist, ich darf solche Zeichen nicht übersehen. Und wenn ich die übersehe, dann bin ich bereits in der Rückhand und auf der Road to Hell. Ich muss das thematisieren.
Danke, Uta Zech. Danke, Peter Mutler. Das Schlusswort hat Martha Lux. Sie schreibt, vielleicht versuchen wir immer noch, aus Frauen Männer zu machen. Wenn wir beginnen, vielfältig und zyklisch zu denken, wenn wir Unterschiede als Gewinn sehen, wenn wir Emotionen als produktiv ansehen, wenn wir Pausen als effizienzsteigernd betrachten, dann würden vielleicht erstens Frauen automatisch mehr eingestellt, mehr gesucht, mehr gefunden und besser bezahlt. Aber vielleicht würde es auch mehr und mehr egal werden, ob jemand Mann oder Frau ist, sondern eben, was er oder sie für Qualitäten hat. Schönes Schlusswort im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur zum Thema Lohngerechtigkeit. Ich bedanke mich bei allen, die angerufen haben und wünsche Ihnen allen morgen einen schönen Internationalen Frauentag.